Wobei ich allerdings den Wechsel dort früher anders ausführte. Denn ich muss unterscheiden zwischen den internen Strukturen, die praktisch die ganze Dinge als materielle Einheit zusammenhalten, und dem, was nach außen geht, den Korrespondenzmöglichkeiten. Nämlich Korrespondenz hier der Austausch mit anderen, als das, was die Physiker Interaktion nennen.
Ja.
Aber wie gesagt, da sollte man etwas differenzieren, denn der interne Prozess ist etwas anderes. Zum Beispiel das Korrelationsmaximum, ganz im Innern des Zentralbereiches. Das ist ein Bereich, in dem fast alle Kondensoren, die also im übertragenen Sinne Christoffel-Symbol alle Null sind. Es ist praktisch ein kleiner euklidischer Bereich. Und dieses Korrelationszentrum, wäre das
das liegt am Zentral, das ist der Trugesymmetrie.
Das liegt dann zu Zentral, während das Korrespondenzzentrum, das ist kein Zentrum, sondern Korrespondenzmaximum, das sind die Maxima dieser Kondensorsymbole, die nach außen greifen. Deswegen greifen die Korrespondenzfelder nach außen, und zwar das, die Quelle dieser Korrespondenzfelder ist in einer inneren Korrelation in einem euklidischen Bereich maximal korreliert.
Ja.
Und euklidisch deshalb, weil es gerade nämlich alles aufgeht.
Eine Frage, wie kann man sich das bildlich darstellen? Gibt es da, haben Sie da irgendwelche Vorstellungen, kann man das nicht machen? Gibt es irgendwelche Vorstellungen zum Beispiel über die Flüsse im Inneren, sodass man sagen kann, malt man das?
Das ist zu kompliziert, da kommt man nie durch. Aber man
und das Ketten etwa?
Man kann Folgendes machen. Man untersucht zunächst mal kann man diese Kondensoren untersuchen. Und man kann dann eine, ich weiß ja nicht, das habe ich in der Synmetronik stehen, den Begriff wollte ich hier aber noch veröffentlichen und verwenden. Polymetrie ist zwar sachlich nicht so schön, aber es geht den Leuten eher ins Gehör. Und aber Geometrodynamik, das ist mit denen überhaupt nicht machen. Das ist ein amerikanischer Begriff, der auch das Wesen der Sache überhaupt nicht
stimmt.
Ich weiß nicht, das ist kein guter Begriff. Und nun löst man zunächst mal, also zunächst mal Folgendes, man guckt, es gibt drei dieser Kerne aus der schweren Trinität des Ursprungs. Denn dadurch werden sie verbunden. Ich meine, was da später passiert, wann die Materie entsteht, darüber können wir nichts sagen. Auf keinen Fall zum Zeitpunkt Null dieses Kosmos. Das ist ein großer Irrtum. Vielleicht kam die Materieentstehung tatsächlich erst zustande viel später in einer gewaltigen Katastrophe. Ich weiß es nicht. Ich möchte auch nicht so vermessen sein. Vielleicht lag das wirklich diese 20 Milliarden Jahre zurück.
Gudrun möchte sich verabschieden.
Wenn man das weiß, man hat die Koordinaten zugeordnet zu diesen Strukturen, die später entstehen, dann weiß ich auch, wenn ich jetzt allgemein mal Omega Partialstrukturen gelten lasse, die nach Wirkung irgendeines Operators in dieser Hypermatrix der Fundamentalselektoren übrig bleiben, dann kann ich sagen, schön, wenn ich ein Stück bezahlt haben wir. Ich kann daraus jetzt Fundamentalkondensoren machen. Weil die gewisse Eigenschaft der Christoffel-Symbole sich bis in diesen Bereich übertragen lassen müssen. Nämlich diese Parallelverschiebung, das muss hier ja in dem Mikrobereich oder Ultramikrobereich noch genauso funktionieren. Kann man sagen, das Kompositionsgesetz dieser Vielfachgeometrie. Mit diesen meine Frau und ich, wir nennen das immer die Häuschenmatrizen. Weil sie so kleine Häuschen aussehen. Das Superpositionsgesetz muss ja dann die im Makrobereich, aber auch im Mikrobereich erscheinende hermitische Geometrie geben, in metronischer Form. Also ein Christoffel-Symbol, das als Kondensor im infinitesimalen Makrobereich genau dem Riemannschen Christoffel-Symbol entspricht.
Mhm. Ja.
Das heißt, ich habe diese Theorie übrigens auch im ersten Band schon angegeben.
Ja, ja,
das, heißt, das ist eine Summe aus allen möglichen Häuschenmatrizen. Die können aber bezogen auf die untere Signatur, die Basissignatur, nicht hermitisch sein und spalten. Da die Summe aber auf der anderen Seite hermitisch ist, können wir sagen, nur die Summe der hermitischen Kondensoren liefert das Kompositionsfeld, während die Summe der antihermitischen gleich einer Art Nulltensor ist. So, das haben wir jetzt. Und mit diesem Prinzip kann man nur sich ranmachen und kann den Weltselektor sich explizit hinschreiben und mit dem und das, was er anfängt. Und kann nun diese Selektoren spalten in diese Quadrupeln aus Indizierungen von Struktureinheiten. Nicht?
Ja.
Allerdings spielt in die Sache ein nicht spaltbarer Anteil rein, kompositiver Anteil immer rein, weil der quadratische, das quadratische Glied nicht voll spaltbar ist. Das geht mir auf den quadratischen Charakter zurück. Ich schleppe also in meinem, wie ich es nannte, synmetrischen oder polymetrischen Weltselektor immer ein, jedenfalls in seiner Wirkungsweise, ja, immer einen Anteil mit, den ich nicht spalten kann. Das geht auf die Quadratur. Das macht aber nichts. Denn das bedeutet ja nur, dass ein hermitisches, übergeordnetes Feld noch mitspielt.
Ja.
So, und dieses Ding nimmt man sich jetzt vor, aber eine ganz üble Rechnerei mit diesem Delta quer und den dicken Groß S, ja.
Ja.
Da muss man diese Theoreme im dritten Kapitel, wenn man das nachmachen will, aber perfekt beherrschen.
Ja.
Das ist nämlich der Grund, weshalb so viel Methodik, weil ich sehe, die kommen
ja gar nicht aus.
Es kann ja doch sein, dass das mal einer nachmachen will.
Ja, ja.
Dann ist der hoffnungslos aufgeschmissen.
Ja.
Der wird üben und üben müssen, bis er das raus hat.
Ja.
So, und dann kann man halt arbeiten. Jetzt kann man diese Weltselektor-Gleichung für einen einzigen Fall lösen. Ich greife mir jetzt ein Strukturpaar aus. Ja? Und nur für diesen einen Fall löse ich das Ding. Für alle anderen ist es dasselbe, weil es eine allgemeine Lösung ist.
Ja.
Und kommen wir da nun zu folgendem, und zwar gilt das ganz generell. Ja? Wenn die obere und untere, die Basis und die Kontrasignatur, die ich angehe, verschieden sind,
ja,
dann pendelt die Lösung immer zwischen einem Maximum und einem Minimum hin und her. Das heißt, ich habe einen zyklischen Fluss in so einem.
Ja, also ein Zyklus, also ein Fluss von Kompression oder
ja, von reiner Struktur, von methodischen Kondensation, die nun dauernd hin und her fällt. Also ich habe ein Minimum und ein Maximum.
Ist das so eine Verdichtung? Also
ja, Verdichtung, aber nicht nur metaphorisch gesehen,
auf
einen euklidischen Raum.
Ja, das Minimum wäre dann praktisch eine ganz gerade Fläche.
Eine ganz gerade Fläche und das, nun hupft das Ständchen
hinterher. Ja,
das Maximum, Minimum. Es kann auch zum Beispiel so sein, dass beides nicht euklidische Deformation sind, bloß die eine stärker, das andere weniger stark. Wenn da Fremdfelder mit reinspielen, da wird direkt von Fremdfeldselektor gesprochen.
Ja.
Nun hupft das immer hin und her. Andere bilden statische Quantenfelder, die praktisch wie so Stufen aussehen.
Ja.
Wenn nämlich die Signaturen gleich sind, dann hüpft der Fluss nicht hin und her.
Mhm.
Ja. Und so spreche ich nun von dieser Lösung, die ist ausschlaggebend. Denn jetzt kann man sagen, diese Flüsse, die ja auch wieder immer in ganzzahligen Quantenstufen auftreten, allerdings eigentlich sagen, subquantisiert ist das, die haben wir Fluktoden genannt, und diese andere, die einhüllenden Schirmfelder. Nicht? Gut, jetzt kann man zeigen, dass so ein Gebilde allein überhaupt nicht existent ist. Das würde auseinanderlaufen, würde praktisch sich ausgleichen, wäre eine kleine Störung und mehr nicht.
Ja.
Nicht wahr? Es, wenn jetzt aber ein Widerpart da ist, wie wir es in allen vier möglichen Formen, die physikalisch möglich sind, haben, nicht? Auch in der Bimetrie, Dann haben wir immer einen, mindestens einen Widerpart, also mindestens zwei.
Das heißt, die werden so reflektiert, die Störung, oder wie kann man das sagen?
Nee, da passiert jetzt Folgendes. Die korrelieren jetzt. Das heißt, jetzt tauschen sich diese beiden Huckel sozusagen auf dem Flusssystem aus. Die korrelieren, in der Mitte bildet sich jetzt ein praktisch euklidisches Maximum der Korrelation.
Ja.
Das kann man sogar zeigen an den Lösungen, wie der, bei den Tensoreigenwerten, wie die sich verschieben gegeneinander.
Ja, ja.
Denn das Maximum, wie war das? Das Maximum der metrischen Abweichung. Ach nee, das kriege ich jetzt nicht zusammen.
Naja,
das ist, jedenfalls, das läuft hin und her, die tauschen sich nun aus. Wenn das der Fall ist und ein Schirmfeld umgibt, das, dann ist ein erstes Gebilde entstanden, was materielle Eigenschaften und stabil sein kann.
Jetzt muss ich aber nochmal rekapitulieren, wie kann man sich das veranschaulichen? Also ein Schirmfeld ist hat eine bestimmte Ausdehnung um dieses geometrisch Begrenzte. Nicht das Schirmfeld begrenzt doch das Ganze.
Ich stelle es mir so vor.
Diese blöde Bande.
Ja, Schirmfeld, das ist ungefähr
das. Das ist eine blöde Bande.
Ist eine Einheit erst. Ist es so ein statisches Ding von metrischer Deformation in sich geschlossen.
Ja.
So, und das tritt jetzt in Vielfachheiten auf. Das heißt, so hintereinander stehen lauter solche Sphären. Ja?
Hintereinander? Ach so.
So ineinander, konzentrisch.
Ist klar.
Konzentrisch.
Aber aneinander.
Die werden dann schwächer und gehen dann nachher praktisch in Kontinuum über. Und das klingt dann einfach ab.
Moment.
Denken Sie sich mal ein Quantenfeld, das in Quantenstufen auftritt.
Ja.
Die liegen erst weit auseinander, dann liegen sie immer dichter, nachher geht es ins Kontinuum.
Also,
denkt dann Porsche-Korrespondenz
drin. Ist klar.
Und dieses Ding umhüllt jetzt das Flusssystem.
Ach, und die Flüsse, das sind also praktisch in sich geschlossene.
Die laufen in sich zurück.
Ja.
Und das ist ein ureinfachstes Gebilde, ein Proto-Simplex.
Ja,
entspricht dem Parton. Ja?
Ja, ja.
Aber wie gesagt, das ist ein empirischer, ich wusste davon nichts damals.
Ja.
Damals war von Parton gar nicht die Rede, als ich das machte.
Ja.
Das ist erst ein viel späterer empirischer Befund. Und nun können viele solche Proto-Simplexe korrelieren. Die treten wieder in eine innere Korrelation. Das heißt, die Flüsse verhaken sich. Es entstehen jetzt große Grundflussverläufe.
Wie sieht man, also jetzt wieder kein Bild sich. Wie muss man denn das sich so vorstellen? Es verhakt, sagt man, dass es ein Kettenglied ist, dass du woanders reingehst.
Könnte, aber das ist dann immer in sich geschlossen. Denn
so.
Das Aggregat, es können nur die Aggregate Partikel bilden, bei denen der ein Ausgangszustand sich nach einer Flussperiode zyklisch wiederherstellt.
Ja.
Also, der Ausgangszustand geht gegen den Zustand B.
Nein.
Der Zustand B muss dann wieder zum Zustand C führen. Solange der Zustand C mit dem Zustand A immer identisch ist, lebt das Ding.
Ja.
In dem Augenblick, wo aus irgendwelchen Gründen, weil eine Koppelung,
haben wir da, ist aber ganz kalt noch.
Weil sich eine Koppelung öffnet, der Endzustand C vom Anfangszustand A verschieden ist, fällt das Dings auseinander, wir nennen das dann radioaktiven Zerfall. Und nach einem ganz bestimmten Prinzip, es muss der gesamte Kompressionszustand erhalten bleiben.
Ja.
Das ist der Grund, weshalb die frei werdende Energie mal so erscheinen kann. Daher diese verschiedenen Modalitäten des Zerfalls, das finden Sie auch immer angeben. Ich kann es bloß nicht explizit wiedergeben.
Ja.
Aber ich wollte nur sagen, auf diese Weise können wir auch Wechselwirkungen beschreiben. Wir brauchen dazu aber keine virtuellen Teilchen und wie bei der hadronischen Wechselwirkung. Das ist ja nicht nötig, denn im Grunde genommen sind das ja Strukturen, metrische Strukturen, die eigentlich ja so wirken, wie es Einstein für die Gravitation hoffte.
Ja.
Das tut es auch, ich meine, Gravitationsfeld ist auch so als Projektion von dieser Struktureinheit 1 zu verstehen. Aber weil es eine Projektion ist, brauchen wir ja keine Austauschteilchen.
Wir brauchen ja nicht so, und das ist dann sind, deswegen ist auch die Gravitation so anders. Und nun dies.
Wieso ist das bei, ach, bei den anderen ist das keine.
Da tauschen sich doch Flüsse aus. Das ist aber etwas in den physischen Raum projiziert wird, nicht unbedingt geben.
Ja,
obwohl in dem Transbereich, in dem diese Bimetrie gegeben ist, allerdings tatsächlich Flüsse ausgetauscht werden. Sogar in sehr vielfältiger Form, da gibt es eine Unmenge Möglichkeiten. Und das ist ja gerade dieses Vertrackte, dass man eigentlich eine Gravitation, das macht die Gravitationstheorie so schwierig, weil das ja Projektionen sind.
Ja.
Und nun gibt es ein Äquivalent, denn eins ist sicher, wo immer Strukturflüsse fließen und es nur diese vier Formen, diese vier Lösungsmannigfaltigkeiten gibt, wo immer Flüsse sind, sind sie von einer Transkondensation, nämlich durch dieses Element Kappa 1 begleitet. Das heißt, es täuscht jetzt eine direkte Äquivalenz vor zwischen den Flüssen einerseits und den vielen Wechselwirkungen, die von den Wechselwirkungszentren ausgehen, also die wir die Partikel beschreiben, und dem Phänomen der Gravitation.
Ja.
Das ist der Äquivalenz. Nun andererseits, was hat das Flusssystem für eine Konsequenz? In einem solchen Flussaggregat haben wir den zyklischen Umlauf in irgendeiner gedachten Ebene. Das heißt, die Spinvektoren des Umlaufs stehen normal zu dieser Ebene.
Ja.
Nun kann man aber ein Theorem herleiten, das werde ich auch bringen, wonach die Eigenvektoren, das sind diese Vektor Lambda, aber hier aufgespalten, die Lambda, bezogen auf Mu Kappa Lambda, auf diese Indizierung der Partialstrukturen.
Ja.
Diese Vektor Lambda, ich habe es zur Kürzung mit unterstrichen, da ich nicht immer hochgestellt in Klammern Mu Suffix Epsilon Lambda, sondern ich habe einfach Vektor Lambda unterstrichen, das steht für diese Indizierung.
Ja.
Und nun kann man ein Theorem herleiten, wonach A die Spinvektoren dieser Grundflüsse, die ja dann immer, das Flussaggregat beschreibt immer so ein Vektor Lambda unterstrichen.
Ja.
Nicht? So, die Spinvektoren sind parallel den Vektor Lambda unterstrichen jeweils. Das ist auch unmittelbar einsehbar. Nicht? Sie haben dann so einen Schraubungssinn, Sie haben ja dann einen axialen Vektor und einen polaren Vektor.
Ja.
Nicht? Gut. Das ist das eine. Wie gesagt, die laufen parallel. Jetzt kann man aber ein Theorem herleiten, wonach diese Vektoren grundsätzlich normal verlaufen zur Weltgeschwindigkeit. Das heißt, ist der Vektor der Weltgeschwindigkeit die Summe der Zeitänderung der sechs Koordinaten, dann ist dieser Vektor, sind sämtliche Eigenvektoren, Vektor Lambda unterstrichen, normal zu dieser Weltgeschwindigkeit. Es ist eine Orthogonalitätsforderung, während eine Auflösung dieser Orthogonalität einfach nicht gegeben. Das kann gar nicht sein.
Ja.
So, wenn jetzt aber ein Körper sich gleichförmig bewegt mit der räumlichen Weltgeschwindigkeit Vektor V, ist die Orthogonalität genauso da, wie wenn er ruht.
Ja, ja.
Dann ist Vektor V gleich 0, dann stehen die alle senkrecht zur Zeitachse.
Ja, ja.
Und die Kondensorflüsse spielen um die Zeitachse rum in einem Schraubungssinn, den ich als Zeithelizität bezeichne. Wenn der Kosinus dieser Helizität mit der Zeitachse 0 ist, also der Winkel, der Kosinus plus 1 haben positive, sonst eine negative Helizität. Und das macht das wird ausgedrückt durch eine Zahl Epsilon, die plus minus 1 ist. Also das nur nebenher.
Ja.
Wenn ich jetzt aber dieses ponderable System, das gilt ja nur für die ponderablen Systeme, wenn ich das jetzt beschleunige, nicht wahr?
Dann, dann wird die Orthogonalität ja gestört.
Ja, wenn ich mir die Lorentz-Matrix angucke,
ja,
das entspricht ja Relativgeschwindigkeit einer
imaginären Drehung.
So, jetzt wird beschleunigt, das heißt, ich verändere die Drehung. Ich verdrehe jetzt also meine Eigenvektoren zur Weltgeschwindigkeit.
Ja, ja.
Durch den Beschleunigungsakt.
Ja.
Die versuchen aber sofort die Orthogonalität herzustellen und behindern die Ursache, die sie aus der Orthogonalität rausschrauben.
Ja, ja, ja.
Und das nennen wir Menschen dann Trägheitswiderstand.
Ja.
Da nun aber das Phänomen Gravitation und das Phänomen dieser Art Trägheit unweigerlich verwundet, erscheint uns ein Äquivalenzprinzip zwischen Trägheit und Gravitation und deswegen können wir die Trägheit zum Maß der Gravitation
machen. Ist das aber nun ein, das gilt bei Ihnen das starke Äquivalenzprinzip?
Bitte?
Demnach. Dann heißt das ja, das gilt das starke Äquivalenzprinzip. Aber ist es nicht so, wenn Sie davon ausgehen, dass die Masse ortsabhängig ist, dass sie ja immer noch einen ganz kleinen Feldanteil dazu kriegen, dass man auf große Entfernung ja doch eine Schwachstelle
hat. Ja, das gilt hier fürs Gravitationsfeld und den Energiebegriff.
Ja.
Man muss hier unterscheiden zwischen Feldmasse und ponderabler Masse. Das gilt nur für ponderable Massen.
Ja.
Denn unsere heutigen Physiker würden ziemlich lax sagen, Masse Nullteilchen.
Ja, ja, ja.
Und das, da gehe ich nicht mit. Ich wollte es eigentlich auch Dürr mal in den Mund legen. Dass man mit dieser, das kann nämlich in die Irre führen.
Ja, ja.
Denn die haben gar nicht eine Nullmasse, die haben eine Feldmasse.
Ja, ja. Also nochmal.
Und die ist nicht ponderabel.
Ja, aber
ich kann gravitotischer oder photonischer.
Wenn ich jetzt aber wenn ich eine ponderable Masse habe, ein ponderables Teilchen, dann gilt doch für dieses Teilchen, wenn ich es jetzt erstmal approximativ mir ansehe, so wie Sie im ersten Teil es geschrieben haben, dass m gleich m von r ist, also m aufzufassen ist, das kommt noch ein Zusatzteil, dieses mit dieses μ noch dazu, ein ganz schwaches Glied. Aber auf weite Entfernung muss man doch sagen, gibt es also eine Grenze dadurch, weil diese Feldmasse negativ ist und es verletzt doch schwach das Äquivalenzprinzip, diese schwache Feldmasse. Dieser schwache Feldmassenanteil.
Ja.
Jetzt, wie ist das aber, dann gilt doch aber nicht mehr exakt das Äquivalenzprinzip. Sie sagen aber jetzt gerade durch die...
Nein, das muss nicht exakt gelten.
Ja.
Nicht? Das muss nicht exakt
gelten. Ach so, jetzt verstehe ich wieder. Ich verstehe, aber räumlich bezogen, ja natürlich.
Ich will damit nur zeigen,
dass
eigentlich bei den ponderablen Partikeln diese Trägheit eigentlich eine andere Ursache hat.
Richtig, Und bezogen auf die Trägheit am Orte Null oder was, da ist es ja klar, da haben Sie ja keinen Unterschied zwischen
das meine ich.
Da gilt ja exakt das Äquivalenzprinzip, wenn man nicht weit weg will. Ja, ist klar. Ja, das spielt alles sehr schön zusammen. Und
ja, bloß wie gesagt, das ist nicht numerisch durchgearbeitet. Ich kann mir nur denken, dass wir auf diese Weise Nukleotenkräfte beschreiben können, ohne an diese Austauschpartikel zu denken, ohne da nun irgendwelche solche eigenartigen virtuellen Teilchen konstruieren zu müssen und so weiter.
Ja.
Ich würde bedenken, dass auch so geht und dass man auch schließlich die Grenze erkennen kann, dass es dann umschlägt in der Abstoßung. So, das ist ja
das
alles hier drin.
Ja, ja.
Es hängt nur vom Funktionsverlauf dieser Tensorfelder ab.
Ja, ja.
Und da gibt es natürlich so keine, das ist sehr, sehr weit, man kann da vieles machen.
Ja.
Ich meine aber andererseits, eindeutig sind die Funktionsverläufe nicht. Man kann sehr viele Tensorfelder konstruieren, das hängt von den Invarianzforderungen ab, wie es sein muss.
Ja.
Denn Tensorfeld heißt ja, sind Matrizenelemente, die sich invariant verhalten, die aus Vektoren aufgebaut sind, die sich invariant verhalten, bezogen auf irgendwelche
Koordinaten oder Gruppen.
So, nun kommt es ganz drauf an, ich meine, wie die Wechselwirkungen aussehen, hängt davon ab, wie die Funktionsverläufe der Tensorfelder sind.
Ja.
Nicht wahr? Mhm. So, diese Funktionsfelder, da kann ich eine Unmenge machen, das ist alles richtig. Das ist sozusagen ein strukturelles Rahmenwerk.
Mhm.
Die Bilder fehlen noch.
Ja.
Nicht wahr? Mhm. Jetzt kommt es darauf an, welche Invarianzforderungen sind zu stellen. Aber wenn ich irgendeine Invarianzforderung stelle, dann habe ich, wenn ich jetzt explizit den Tensorverlauf beschreibe, dann habe ich in dem Augenblick auch die dieser Invarianzform, dieser Symmetrie entsprechende Basisdynamik. Das, und zwar eine relativistische Basisdynamik.
Ja.
Wenn ich den Methodenbegriff vernachlässige, also wenn ich in den Infinitesimalbereich gehe, bleibe ich im Methodenbereich, kriege noch was ganz anderes, was natürlich dann auch eine relativistische Basisdynamik liefert.
Ja.
Also so in etwa läuft die Geschichte und das werde ich bei den Leuten bei MPP auch zeigen, wie das geht. Nur halte ich es für falsch, dass man im Rahmen einer solchen Geschichte diese ganzen Herleitungen bringt, wie man da zum Beispiel diese Elektoren spaltet. Das sind 20, 30 Seiten nur mathematische Formeln ohne Text.
Ja.
Wer liest das und vor allem, wie teuer soll das werden?
Nee, also da würde ich doch den Vorschlag machen, dass Sie da einen extra Artikel mal, vielleicht irgendwann, wenn Sie fertig sind mit den anderen Sachen,
mal bringen. Der Verleger tut mir jetzt schon leid.
Nö,
aber außerdem,
die Zeitschrift für Naturforschung.
Kann auch jeder für sich selber nachvollziehen.
Ja, sicher.
Kann, natürlich, wenn die das.
Es ist natürlich schöner, wenn das der Schöpfer und der Autor einem etwas schmackhafter macht.
Ja,
und
die haben ja alle keine Zeit. Also es war eine irre Arbeit.
Ja, und deswegen wäre es ja gerade gut.
Ich habe damals, das habe ich 1961, habe ich diese Sachen gemacht. Ich habe da an einem Nachmittag die große Tafel manchmal 20 Mal voll. Und ich weiß doch, ich arbeitete da so, hatte die ganze Welt vergessen. Ich schrieb meine Formeln, arbeitete, unterstrich das. Dann habe ich immer das, was ich zur Weiterführung brauchte, unterstrichen, habe oben abgewischt, die wieder hingeschrieben, die Tafel leer gemacht, dann ging es weiter.
Ja.
Denn es ist im Grunde genommen ja völlig egal. Ich sagte mal überschrieben, ich hätte meinem Vater, als er starb, sagen können.
Ja.
Auf Wiedersehen, wir sehen uns wieder am 9. Februar 1945.
Ja, ja, ich weiß, was Sie damit meinen und wie das...
Nicht?
Ja, das
ich meine,
das kann man verstehen, wie das gemeint ist.
Aber nur die Schwierigkeit ist immer wieder, die Vorstellung, die hier nötig ist, der geometrisierten Zeit. Das ist dann für mich das eigentliche Problem. Weil der ganze andere Kram, den der Physiker macht, und auch diese Geschichten, sind für mich gar nicht so relevant. Für mich ist die Frage, ist die Vorstellung der geometrisierten Zeit, entspricht das der wirklichen Realität dieser Welt oder nicht?
Ja.
Das heißt, ist es so, das ist diese Annahme der Zeit als vierte Dimension. Ist das eine Realität dieser Welt oder nur eine Fiktion? Wenn es eine Fiktion ist, dann bricht das natürlich alles zusammen. Das ist jetzt die Frage. Nur, wenn ich mir das nicht geometrisiert vorstelle, wie soll dann die Welt eigentlich funktionieren?
Naja.
Außerdem, man könnte vielleicht insofern sagen, wenn es eine Fiktion ist, dann wäre die Vergangenheit gar nichts.
Das sind so lange Tropfen.
Ja, was ist denn aber dann überhaupt noch was?
Ja.
Ich meine, wir müssen ja auch uns mal weg wieder rausnehmen, die wir überhaupt die Unterscheidung machen zwischen Vergangenen und Zukünftigen.
Ja.
Und wenn diese Unterscheidung nicht mehr gemacht
wird,
dann haben sie praktisch das einzige geschlossenen Raum, nicht? Also diesen Ring praktisch, oder den Torus, der aufbläht und zurückgeht.
Ja, dann haben wir aber natürlich wieder eine geometrisierte Zeit.
Dann haben wir eine geometrisierte Zeit.
Und hier, das ist für mich die entscheidende Frage.
Ja.
Und denn wenn ich sagen kann, ja, diese Zeit ist eine geometrische Struktur. Dann gibt es die Zusatzdimension nämlich auch.
Das ist ein Garten, der musste eine Bananenstaude.
Das ist etwas, was natürlich so ein Kommunist heute gar nicht kapiert hat, sondern nur wenn die der Mann. Und der sagte, im Grunde genommen ist der Streit doch der, die Materialisten sagen, die Welt da draußen existiert und ich bin dafür verantwortlich. Und unsere Widersacher, die Idealisten, sagen, die Welt da draußen
ist ein Traum.
Das ist ein Traum, sagen, dass man hier die Wissenschaften aufteilt in logische Kompetenzbereiche. Und dass man einmal jeweils dem logischen Kompetenzbereich entsprechend Aussagen macht und eine Terminologie. Und dann untersucht, was muss ich tun, wo liegen die Grenzen der Kompetenzbereiche und wie muss ich meine Sprache und die damit verknüpfte Logik wechseln, wenn ich den anderen Kompetenzbereich betrete. Ja, ja. Mir scheint überhaupt,
das haben Sie ja gemacht auch. Eigentlich, das haben Sie ja mit dieser Methode gemacht.
Ich sage es in Brixen, mir scheint Wissenschaft darin zu bestehen, die Kompetenzgrenzen eines logischen Aspektes zu erkennen.
Ja, ja.
Alles in allem schien in dieser Brixen-Sache ziemlich viel Aufsehen gemacht zu haben.
Ja. So einen Eindruck. Ja, leider immer zu wenig, wie ich dann erwartet hätte, nicht?
Das ist schade. Eigentlich überhaupt nichts davon, weil...
Naja, Gott, man ist dann selber so
ich
begeistert.
Ich einfach deshalb, um mich mal selber auszuprobieren. Was kann man nur eigentlich, was kann man hier sagen? Und gibt es den einen oder anderen, der da mitgeht? Und wie kommt die innere Logik der Sache an? Und das Schöne ist, hinterher erscheint es gedruckt und ich weiß so, das ist jetzt öffentlich.
Ja. Nicht, also dagegen kann der Historiker mittels und so weiter. Und der allgemeinen wissenschaftliche Methode, welche den Erkenntnisstrategien für alle Unterbereiche
bedeutet riesige Organisation. Nicht, zum Beispiel im quantitativen Bereich sagen x5 wäre imaginär mal Wurzel aus Tau mal natürlicher Logarithmus einer reziproken Wahrscheinlichkeit. Dann hätten Sie ja den Fall, dass eine Ganzzahligkeit dadurch zu schaffen, dass eben zum Beispiel diese Wahrscheinlichkeit jetzt immer weiter zurückgenommen wird, dann wird der Bruch ja immer größer. Beispiel, wenn für die Wahrscheinlichkeit 1 durch E setzen, 1 zur Wahrscheinlichkeit, dann hätten Sie ein für x5, jetzt allerdings bei 1 durch so E Wahrscheinlichkeit, diesen ganz winzig kleinen Wert, eine ganz winzig kleine Erhebung Wurzel aus Tau. Das winzig wenig, das ist eine Planck'sche Länge ungefähr.
Ja.
Wird die Wahrscheinlichkeit dagegen kleiner, zum Beispiel bei 1 durch e Quadrat, also ein Siebtel ungefähr, da hätten sie dann schon 2i mal Wurzel aus Tau. Wenn sie dieses Maß nehmen würden, wahrscheinlich muss man ein anderes Maß nehmen, was dann diese x5-Ausdehnung schneller hochgehen lässt. Aber man weiß das nicht. Ich meine, könnte natürlich, weil wenn die Wahrscheinlichkeiten dann gegen 0 gehen, dann fängt die Sache an spannend zu werden. Dann kommen riesige x5-Strukturen raus, die aber so von selber, also vom Chaos her, sind überhaupt keine Chance haben, sich zu verwirklichen. Da sie aber trotzdem da sind, ist natürlich jetzt die Frage,
wo kommt das her? Und es muss sich doch irgendwie angesammelt haben, aber wo?
Wo kommt das nun her?
Von oben oder von unten?
In der Materie ist das auf gar keinen Fall drin.
Ja, wenn es da aber nicht drin ist, wird es dann von der Materie hochgeliefert und sammelt sich da und kommt wieder zurück?
Das
oder wie?
Das ist ja überhaupt dieses ganze Dilemma.
Oder ist das so etwas Ähnliches wie Welle-Teilchen?
Nach der eigenen Überlegung ist es durchaus verständlich von der Physik her, dass sich unter geeigneten Randbedingungen in einem Urmeer aus flüssigem Wasser unter einer Atmosphäre, in der sehr viel Kohlenstoff in Gasverbindungen ist, dass sich da gerade unter dem Einfluss meteorologisch bedingter elektrischer Entladungen in diesem Urmeer, wenn man viel Zeit hat, in Gegenwart sämtlicher anderer Elemente, dass ich da Kohlenstoff, das ist ja seine Fähigkeit, besonders auslasse, der Selbstbindung.
Ja.
Eine Unmenge verschiedener, fast sämtliche organischen Moleküle in feiner Verteilung entstehen, dass da auch einige dabei sind, die sich autogen katalytisch selbst erzeugen. Das ist verständlich. Es ist auch verständlich, dass hier, wenn im Katalyt eine Lern- und eine Funktionsgruppe ist, eine Lerngruppe, die die Funktion so einstellt, dass sich der Umgebung anpasst,
dass
ein solcher autogener Katalyt praktisch ein Präbiont ist, ein Vorlebensform. Ja, das ist verständlich. Das kann auch durch Zufallsprozesse geschehen. Und zwar mit verhältnismäßig hohen Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Aber damit hört es auf. Es wäre verständlich, wenn auf einem eubiotischen Planeten dieser Zustand nun für immer festgeschrieben ist. Dass also eine spezielle Form der Materie in dieser Weise funktioniert. Unverständlich bleibt, das schreibt Eigen ja auch.
Ja.
Warum es diesen Trend entgegen den physikalischen Prinzipien gibt, zur Erreichung immer höherer Komplexitätsgrade. Denn je komplexer und ein funktionales System ist, umso unwahrscheinlicher ist es auch.
Ja gut, wenn aber so etwa Strukturen von, so als Matrix, Informationsmatrix drüber liegen. Man könnte ja annehmen, kommen sie aus Bereichen, wo es sowas wie Entfernung und Zeitartigkeit nicht gibt. Ist es nicht vielleicht so, dass die Statistik jetzt global gesehen im ganzen Universum irgendwas macht, was dann aber irgendwelche zweckmäßigen Informationsmuster setzt, an die sich dann alles hält im gesamten Universum und dass die praktisch das, was sich bewährt hat, woanders wiedergeben und dass damit das Lernen, also die Selektionsprinzip verringert wird, weil es zurückgreifen kann auf Erfahrungen, die überall gemacht sind und schon unter dem Transzendent
zum Beispiel ein biologischer, empirischer Sachverhalt hin.
Ja.
Dass in der gesamten lebendigen Natur,
morphologisch,
dass die ganze lebendige Natur morphologisch auf nur ganz wenige Baumuster zurückgeht.
Ja.
Nicht?
Ja.
Denken Sie mal, die ganze animale Welt der heterotrophen Lebewesen, die eben von außen Nahrung aufnehmen, die animale Welt. Weil Darm, Herz, ein Kreislauf finden sie praktisch überall.
Ja,
eine Außenhaut.
Ja,
Sinnesorgane, das sind immer dieselben Strukturen.
Ja.
Gucken Sie sich nun mal spezieller mal mehr so die Landbewohner an.
Ja.
Überall sind Beine,
Fortbewegungsorgane, überall
Sinnesorgane, irgendwelche zentralen Steuerzentren. Es ist immer dasselbe Prinzip, das sich bis zum Erbrechen wiederholt.
Ja, ja.
Weil bewährt.
Ja.
Aber diese Prinzipien waren aber auch schon früher da.
Ja.
Die Trilobiten des Kambriums hatten das bereits.
Ja, ja.
Also lange probiert wurde da auch, dass es eben alles vorhanden ist. Und Trilobiten fallen ja schließlich auch nicht vom Himmel.
Also ich denke,
wenn Sie das aber sagen, dann bewegen Sie sich bereits in einem transzendenten Bereich, der von den Wissenschaften radikal
abgelehnt wird. Ja, ja.
Denn das ist es, was ich hier nämlich auch kritisiere.
Ja.
Dass man immer versucht, das von unten aufzubauen und vergisst dabei eins, das habe ich ja in der Schrift Postmortale Zustände gesagt, dass man hier sonst sich streng an die Logik hält und jetzt aber einfach unterstellt, dass plötzlich, weil man es nicht mehr anders schafft, der Gödel'sche Satz eben nicht mehr gilt.
Ja.
Und das finde ich, das geht nicht. Und das meint Dr. eben auch, wir haben ein ganz langes, sehr interessantes Gespräch darüber gehabt. Ich sage dann auch, wir haben im Grunde genommen, die tun einfach so, als ob es hier auch dieses Evolutionsprinzip der Dissipation im richtigen System sagt und dann was das Höhere. Ja, warum das Höhere? Das hätte ja auch auf derselben Bahn in anderen Bereichen weitergeben können. Aber gerade dieses Raufentwickeln auch des offenen Systems, das jenseits des thermischen Gleichgewichtes liegt. Es ist eben einfach doch nicht einzusehen, warum jetzt ganz andere Strukturniveaus erreicht werden, die jetzt praktisch, und das unterstellen kann, dass die einfach aus dem untergeordneten System entstehen. Das heißt aber, dass hier ständig in der Natur Sätze des übergeordneten Systems aus dem untergeordneten System hergeleitet werden.
Ja, ja.
Wieso?
Und das,
warum
ist, das ist dann meine Interpretation, die ich ja immer schon so habe für mich, schon seit langem, dass eine Evolution, und zwar so teleologisch, wie sie fast erscheint, dass die nicht denkbar ist, wenn es die Erde mit ihrer Lebensentwicklung alleine gäbe im Universum.
Ja, weil dann nichts,
sondern, ja, sondern aber, dass die Ideen,
und da Ideen geht es dann da. Wieder. Und jetzt ist die Frage, wo die Ideen herkommen, ja. Was sind das für Ideen, sehen Sie, und da bewegt man sich doch in einem, nach meiner Auffassung, in einem von der heutigen Physik noch nicht erkannten Grenzbereich, den man transzendieren sollte, und man soll sich halt die Methodik überlegen, wie man hier transzendiert, denn überschreiten muss man diese Grenze, sonst ist das Ganze im Grunde genommen Stümperei. Denn das, was hier im Augenblick diskutiert wird, ist Stümperei.
Klar. Diese Leute machen zum Beispiel auch sich keine Gedanken über Mimikry. Da finde ich das immer also am schönsten.
In der Mimikry in der Natur, da sieht man das in einer ganz drastischen Weise, dass hier etwas völlig anderes mitspielt. Denn man könnte ja fragen, wo kommt das her? Woher weiß denn dieses kleine Würmchen, dass es sich nun dass es mehrere Blätter zusammenrollt, um sich in einem zu verpuppen und um damit den Raubvogel eben derart zu langweilen, dass er schließlich wegfliegt.
Ja, ja,
Oder diese Mottengeschichte in Südamerika, das ging nämlich ganz schnell, dass sich die farblose, aber gut schmeckende Mottensorte plötzlich das rote Muster der giftigen Motte zulegt und dann nicht mehr gefressen wird.
Ja.
Und das alles sind solche Dinge, wenn irgendwo in der ökologischen System irgendwo ein Ungleichgewicht erscheint, dann wird durch irgend so eine Erfindung das ausgeglichen.
Ja.
Sonst wäre
ja.
vielleicht die farblose Mottenart ausgestorben oder macht. Mhm. Und die wird dann wieder für irgendwas anderes gebraucht. Mhm. Und das kommt mir immer so vor, wie das vernünftig gesteuert ist. Mhm. Aber wenn man nun fragt, von woher wird das gesteuert? Dann glaube ich, können Sie mit all diesen Herren, auch mit Herrn von Eigen und mit Herrn Dürr und mit all diesen Herren gar nicht reden, dann können Sie vielleicht mit Professor Zapf oder mit dem Herrn Wojtyła wesentlich besser drüber reden und da würden Sie auch vielleicht Antworten kriegen, die Sie zum scharfen Nachdenken anregen, weil hier diese Ideen auf fruchtbaren Boden fallen. Für die anderen sind bloß sehr lästig. Und deswegen, das ist nämlich der Grund, weshalb ich so gerne mit diesen Herren Kontakt habe. Nicht, weil ich zum Beispiel beabsichtigen würde, zu konvertieren. Ich denke, da gibt es nämlich andere Dinge, die mir ganz und gar nicht gefallen. Das sage ich da auch ganz ziemlich offen. Aber nun gut, das ist so festgeschrieben, wir können auch nichts dran ändern. Aber es ist andererseits so, gerade diese Ideen solcher Transzendierung fallen da auf sehr, sehr fruchtbaren Boden. Und ich meine, man kann, das hat man aber in der anderen Welt auch, ich meine, man kann sich zum Beispiel auch mit klugen Leuten aus anderen religiösen Bereichen zusammensetzen.
Sicher, ja.
Man kann mit gescheiten Oberrabbinern, mit gescheiten buddhistischen Mönchen ebenso gut darüber reden. Bloß da ist eben die Sache, erstens sind die Leute nicht immer verfügbar, zweitens könnte ich mir denken, dass die im Grunde genommen auch gedanklich eine andere Sprache sprechen.
Muss nicht sein.
Aber,
dann jetzt mal
aber ich muss sagen, im Grunde genommen ist es auch vollkommen egal. Im Grunde genommen sind die ja alle
zum Beispiel,
diese Menschen, die die Weltreligionen tragen. Das ist ja, für uns steht das Christentum nahe. Aber das Judentum ist die Mutterreligion. Der Islam ist letzten Endes auch davon so ein bisschen abgespalten.
Man
sieht im Islam in Jesus von Nazareth den größten Propheten. Das muss man sich immerhin mal überlegen. Folgerichtig hatte der Khomeini gesagt, wenn ich zum Beispiel Europäer festhalte oder Amerikaner, dann nicht, weil sie Christen sind. Auf keinen Fall. Er sagt, ich würde einem wirklichen Christen nie etwas tun. Aber ich tue den Leuten, was dieses Christentum verraten. Und das haben sie ja gemacht.
Aber bloß um
das das ist ein effektvolles Rede von ihm, wahrscheinlich von Brüssel. Ich wollte sagen, im Grunde genommen sind alle diese Menschen ja vom selben getragen. Oder ob das weit im Osten ist, im Fernen Osten, ob das die Vertreter dieser östlichen Religion, des Zen, des Tao, der Mahayana und des Hindu und was da alles gibt, sind, das ist ja ganz egal. Die sind ja alle vom selben Element getragen, denn wo sie hingucken, das ist vollkommen egal. Die sind alle vor der Idee getragen, wir sehen diesen Teil der Welt Und einen anderen Teil sehen wir nicht, ja, weil er uns nicht zugänglich ist. Mhm. Es ist eine Ganzheit da, die wir vielleicht so oder so erfahren können, aber auch wenn wir etwas erfahren, in noch einer wie auch immer gearteten Praxis, dann liegt da jenseits dessen wieder noch eine weiter übergeordnete Ganzheit, die nicht erfahrbar ist. Ich meine, von der Idee sind die alle
ja, sicher.
Wie ein sich Beispiel, das nun artikuliert, das ist ja vollkommen wurscht.
So ein hübsches Beispiel fällt mir ein. Da hat vor kurzem ein westlicher Schüler, ein Zen-Lehrer gefragt, was ist Gott? Und dann hat er gesagt, hättest du dich fragen können, warum die Spinne ein Netz baut?
Ja. Ja.
Das ist praktisch.
Ja, selbstverständlich. Dann kommt, dann hat er nämlich eine bessere Einstieg.
Ja, 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 ja.
Denn hätte er so gefragt, dann hätte es der Lehrer leichter gehabt.
Ja, ja.
Und er wollte ihn wohl dann, das ist
das
richtig.
Das ist so provozierende
Frage. Aber solche Sachen, sehen Sie, das können Sie aber mit allen diesen Menschen, können Sie über sowas reden. Nicht? Ja. Und wie gesagt, ich habe eben durch immer, ich hatte sonst nie mit religiösen Kreisen was zu tun habe, auch nicht im Sinn gehabt, weil ich die Auswüchse nicht mag.
Naja,
aber andererseits ist es so, ich hatte dann sehr nette Gespräche mit zwei Mormonen, die mich immer besuchen, und die gaben nicht, um mich da einzufangen, sondern die beiden Jungs, feine, liebe, nette Kerle,
also die meinten es
wirklich herzlich gut. Und sie kamen zu mir, weil sie von mir was lernen konnten. Allerdings sagte der eine, ja, eigentlich wollte ich Ihnen den Heiligen Geist von Justus Smith ins Haus bringen, und nun hat sich das umgedreht. Das ist merkwürdig. Und dann bei mir ist die Heilige Geist schlafen gegangen, weil der jetzt von mir was lernte.
Ja.
Oder eben, so mit Herrn Resch kann man über diese Dinge auch wunderschön diskutieren, wenn er Zeit hat.
Ja, ja, das ist klar.
Allerdings, manche sind dann doch außerordentlich, der Dr. Steins, das ist ein ausgesprochener krasser Realist, ja. Also der
ein versucht Mediziner. Das
immer so schnell
auf den
Boden der Realität zu stellen.
So ein alter Mummelbär ist den das. Dr. Steins. Eine ganz große Praxis.
Ich mache ihn gerne. Er
hat gesagt, wenn er so und so alt ist, geht er wieder in seinen Orden zurück.
Ach.
Und, ja, ist er jetzt auch wieder. Und ist aber auch in Kliniken noch.
Das ist auch
Dr. Steins, ja.
Da will ich noch was drauf tun.
Und Medizin.
Aha.
Und der sagte, okay, so, aus der Erfahrung, nun versucht man mal, wie weit kommen wir, wenn wir auf diese Sätze die mathematische Methodik mit all ihren Konsequenzen anwenden. Ich meine, würde er nämlich zu einer einheitlichen Feldtheorie kommen, wenn er es richtig macht.
Naja, aber dazu gehört ja auch noch ein bisschen mehr. Ich meine, rechnen Sie schon dazu, dass Weizsäckers Uhre dann auch gleich die Quantengeometrie mit hineinnehmen würde.
Das ist eine Spekulation, ist Uhr.
Ja, ja. Sie
das kann er nicht machen, das ist ein Modell. Ich finde, man sollte gerade bei von einem, man muss immer bei diesen ganzen Bemühungen von einer Empirie ausgehen. Denn die Mathematik alleine ist keineswegs eine Theorie, die die Welt